Schön, dass Sie vorbeigeschlendert gekommen sind oder vielleicht sogar sehr gezielt eingeschaltet haben. Sie sind hier sehr herzlich willkommen bei Gottesdienst im Gespräch mit Bischof Christian Steblan. Auch Ihnen einen schönen guten Morgen, lieber Bischof, und herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.
Wozu jetzt
darf
genau?
Ich Ihnen sagen? Also ich komme noch von einer sehr schönen 75. Geburtstagsfeier gestern beim Italiener gefeiert. War eine richtig schöne Familienveranstaltung. Aber wir können uns die 5 Jahre schnappen, denn heute feiern wir 5
Nein.
Jahre Gottesdienst Ach. Im Gespräch.
Ja, damit überraschen Sie mich jetzt tatsächlich, das habe ich nicht gewusst.
Vor 5 Jahren, fast Ach, auf den Wahnsinn. Tag genau, ja. Da war es ein 22., jetzt ist es ein 23. März. Das ist ja so ein bisschen komisch, wenn man sich selbst so ein Stück weit dann gratuliert, das geht irgendwie nicht so gut, aber ich kann ja Ihnen gratulieren auf jeden Fall.
Wir hätten es natürlich wissen können, denn im Moment wird ja sehr viel über 5 Jahre Lockdown nachgedacht. Und damit hängt das nun mal zusammen. Das war vor 5 Jahren unser Gedanke. Dann, wenn jetzt diese Art kein Gottesdienst gefeiert werden kann, dann fangen wir eben hier an.
Genau, und damals war die Idee noch, wir machen das nur für die Zeit des Lockdowns.
So ist es.
Und ja, dann irgendwie hat man uns weitermachen lassen. Nee, an der Stelle müssen wir eigentlich Danke sagen an Sie, die Sie zuhören und vor allem uns so zahlreich, so wirklich zahlreich positive Rückmeldungen gegeben haben und ja auch dadurch motivieren und motiviert haben, weiterzumachen.
So ist es. Guten Morgen, sage ich jetzt auch von mir aus an dieser Stelle. Guten Morgen Ihnen und Ihnen allen. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Wir feiern 5-jähriges Jubiläum und Herr Bischof, wie das denn so? Ich habe da mal was vorbereitet, da muss ich kurz aus der Tür raus.
Ich fasse es Moment, nicht, das ist ja nicht Moment. Zu glauben. Ja, ja.
Ah, jetzt, okay, muss ein bisschen aufpassen. Ich schaffe es jetzt nicht, so eben flott die Kerzen anzumachen.
Nein,
was ist das denn?
Ein Kuchen. Ein Kuchen mit 5 Kerzen.
Ein Nusskastenkuchen.
Ja, Wahnsinn.
Mit Zuckerguss
oben drüber. Ich glaube es nicht.
Also. Und einer dicken 5. Und die Kerzen, okay, die machen wir dann später so ein bisschen an.
Super,
noch, ne?
Machen wir am Ende an, oder?
Machen wir am Ende an, denn hier soll es ja durchaus weitergehen. Wie ist es eigentlich, wenn wir jetzt schon so aus diesen Zeiten und nochmal zurückerinnern uns von Corona kommen. Sie machen ja auch Aufarbeitung diesem Sinne. Ich mag das durchaus nochmal ansprechen.
Ich muss daran jetzt auch denken hier, wenn ich diese 5 sehe, weil wir ja im Moment doch wirklich sehr viel drüber nachdenken, 5 Jahre danach, was war richtig, was war aber auch falsch. Und ich denke, dass wir doch immer deutlicher auch sehen, was bei allem, was richtig war, eben auch wirklich verkehrt war. Zum Beispiel die Schulschließungen, die Kitaschließungen, das wissen wir heute. Und was wir da den Kindern und Jugendlichen aufgebürdet haben, im Grunde einer Generation, dem müssen wir auch deutlich ins Auge sehen, damit wir, wenn so eine Situation wieder eintrifft, dann eben doch auch besonnener sind. Ich denke aber auch immer, auch wenn wir diese 5 jetzt nochmal sehen, es war für uns alle das erste Mal eine solche Situation, auch für die Verantwortlichen, die Politikerinnen und Politiker. Insofern denke ich immer, man darf das nicht vergessen. Man darf das erste Mal, man darf die Gefühle, man darf die Angst nicht vergessen, bevor man zu sehr heute alles mit dem Maßstäben von, was wir jetzt wissen.
Nach dem Motto, hinterher ist man immer schlauer.
Ja, hinterher hat man es meist vorher gewusst.
Ja.
So gilt es ja. Und ich finde, dieses Maß an Barmherzigkeit, aber auch an Gerechtigkeit im Sinne, was konnte man damals wissen, das müssen wir uns in allem aufarbeiten, was wichtig ist, um zurückzuschauen und daraus wirklich zu lernen. Wir sind eben lernende Wesen und wir können daraus lernen, aber bitte nicht Aufarbeitung als Abrechnung oder als Tribunal.
Das finde ich auch. Ich finde aber auch durchaus nochmal drauf zu schauen, wie ist der Umgang mit denen gewesen und wie sollte man in Zukunft darauf reagieren, mit den Menschen, die und ich fange jetzt nicht an mit Corona-Leugnern, aber die skeptisch waren bei bestimmten Maßnahmen, die nachgefragt haben, die kritisch reagiert haben, da schlicht der Umgang damit, gar nicht zu sagen, oh, ihr habt recht oder ihr hattet recht, aber der Umgang in dem Moment mit diesen Menschen, das bewegt mich heute immer noch.
So ist es und so habe ich das ja jetzt auch erlebt in Diskussionen, wenn die einem gegenübertreten, da ist unheimlich viel Schmerz, da ist ganz starkes Gefühl von ausgegrenzt sein und das müssen wir hören und diesen Schmerz müssen wir auch zulassen. Das gilt auch über die Phase, wenn man im Nachhinein denkt, wie wir über Menschen geredet haben, die sich nicht impfen lassen wollten, aus welchen Gründen auch immer. Ich bin weiterhin der Meinung, dass Impfen und die schnelle Erarbeitung eines solchen Impfstoffs hat uns überhaupt die Möglichkeit beschert, diese Pandemie auch schnell hinter uns zu lassen. Aber auch an dieser Stelle gibt es doch einiges aufzuarbeiten, was den Umgang miteinander angeht. Und das kriegen wir nur hin, wenn wir den Schmerz zulassen und dann sehen, ob wir Brücken über diese Risse bauen können.
Ja, Stichwort Brücken bauen ist ja, also in Berlin baut man ja eher Brücken mit Rissen. Also von wegen,
anstatt zu stoppen. Herr Wittke,
Naja, schon. Also nach dieser Woche müssen wir eigentlich einen extra Gottesdienst für gestresste Autofahrerinnen und Autofahrer machen, oder? Also ich meine, dieses Chaos am Dreieck, Funkturm, Vorsperrung der A100 Richtung Wedding wegen der kaputten Brücke und dann konnte man noch nicht einmal sagen, ja, steigen Sie um auf die öffentlichen Verkehrsmittel, weil Busse und Bahnen und Trams der BVG bestreikt worden sind. Ja, super.
Ja, wahrlich. Und Sie meinen, da hätte sich jemand im Auto sitzend über einen Gottesdienst gefreut oder
wie? Ja,
oder
was? Vielleicht nicht gleich über einen ganzen Gottesdienst, aber so Hilfe bei Stoßgebeten, so Himmel hilf oder lieber Gott verleih mir Flügel.
Das klingt aber eher nach dieser Brause, oder?
Also, ja, das stimmt.
Oder?
Aber wenn Jesus einen Sturm beruhigen kann, dann kann er doch bestimmt auch eine Brücke reparieren. Im Ernst. Wenn man immer so schön sagt, der Weg ist das Ziel. Nee, auf der A100 Richtung Wedding letzte Woche nicht, da war der Weg einfach nur eine Qual.
Okay. Und was soll ich jetzt machen?
Ja, gute Frage, keine Ahnung. Also einfach nur so sich bewusst machen, glaube ich, sollten wir uns heute, wer heute in der Kirchenbank sitzt heute Morgen zuhört, hat möglicherweise noch viele rot blinkende Lichter vor seinem geistigen Auge. Also Mitgefühl vielleicht, okay. Also so reinversetzen in die Lebenssituation.
Ich verstehe.
Das meine ich.
Wir kommen aus einer stressigen Woche, bei der sogar auch mal der Start auf dem Weg zur Arbeit wichtiger sein kann als alles um uns herum. Das verstehe ich
schon. Ne?
Aber natürlich, wenn man da so mittendrin steht und es sind nicht nur die Menschen in den Autos, es sind ja auch die Menschen in den Häusern in Charlottenburg da, wo umgeleitet wird. Ach, das ist schon,
war schon Chaos.
Das ist schon hart, ja.
Heute 5-jähriges Jubiläum von Gottesdienst im Gespräch und während die vergangene Woche hier in Berlin auf jeden Fall mit der Überschrift Verkehrschaos überschrieben sein kann, bin ich jetzt gespannt, mit welcher Überschrift der Bischof der heutige Sonntag versehen ist.
Ja, es ist der Sonntag Oculi, zu Deutsch Augen. Das ist der dritte Sonntag in der Passionszeit. Dieser Name Augen kommt vom 25. Psalm, einem Vers da drin. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Der Sonntag Oculi. Übrigens, wenn wir jetzt auf diese 5 Jahre gucken, um eine Woche verschoben. Damals, vor 5 Jahren, waren wir sozusagen im Kirchenjahr schon eine Woche weiter. Das war der Sonntag Letare, freut euch. Das ist dieser Sonntag der Freude mitten in der Passionszeit. Wir sind jetzt bei diesem Sonntag in der Passion, bei dem alles, wie soll ich sagen, wo die Passionszeit nochmal eine andere Form der Ernsthaftigkeit aufnimmt. An dem Sonntag Oculi wurden in der frühen, in der alten Kirche die Taufbewerber zusammengezogen. Die gingen dann nochmal in eine eigene Form des Fastens hinein, sozusagen der Vorbereitung auf die Taufe an Ostern oder auch am Sonntag nach Ostern. Und um dafür sich bereit zu machen, um dafür leer zu werden, damit man ganz gefüllt werden kann von Gott für diese Taufe sich vorbereiten. Deshalb ging man an Oculi nochmal in ein strengeres Fasten.
Da wurden dann also noch keine ganz kleinen Kinder getauft, weil die haben ja bestimmt nicht gefastet.
Wurden auch später getauft, aber in der Tat, das ist jetzt etwas für Erwachsenentaufe, gesagt habe. Wir haben heute, wie immer, wenn ich nochmal so an die 5 Jahre zurückdenke, es sind immer 6 Texte in der Auswahl, gewissermaßen für einen Sonntag. Und weil heute diese besondere Sendung für uns ist, will ich einen Text nehmen, der für diesen heutigen Sonntag vorgeschlagen ist, aber zu dem ich auch eine ganz besondere Beziehung habe, weil er mich eigentlich über viele Jahrzehnte immer wieder begleitet. Und naja, das kennen Sie jetzt schon von mir hier. Aus meiner Sicht einer der schönsten Texte überhaupt ist. Aber über welchen habe ich das in den 5 Jahren nicht gesagt?
Bin also gespannt.
Altes Testament, erstes Buch Könige, also die Bücher, die die Geschichte Israels im Ersten Testament erzählen. Und da eine Geschichte um und über den Propheten Elia, der ja für den wahren Gott streitet, im wahrsten Sinne des Wortes, da auch kräftig in Konflikte gerät und dann verfolgt wird. Und an dieser Stelle setzt der etwas längere Text aus dem ersten Buch Könige im 19. Kapitel ein. Und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Ginster und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Ginster, und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Male wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach, ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Der Herr sprach, geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle.
Die Bibelstelle, die wir gehört haben, also die ist auch schon filmreif, finde ich irgendwie so. Ja. Also ich muss mich sehr konzentrieren, ja, so, um so ein bisschen reinzukommen, wie manchmal auch beim Film oder beim Buch, wenn man erstmal so die handelnden Personen noch nicht so richtig einschätzen kann. Ja. Da waren viele Namen, wo ich dachte so, oh, kriege ich das irgendwie hin, kapiere ich, worum es da geht. Da müssen Sie mir auch, dürfen Sie mir gerne gleich auch nochmal helfen. Elia, was da jetzt irgendwie los war, warum der jetzt so verzweifelt war, warum der sterben wollte, warum der sich unter einen Baum gesetzt hat und geschlafen hat. Richtig reingekommen bin ich dann, als der Engel kam, als er ihm geholfen hat, und dann auch noch mal sehr diese Geschichte am Berg, wo er mit Gott im Gespräch war, und dann diese Geschichte mit Wind und Erdbeben und Feuer, die Special Effect sehe ich da vor mir. Und aber was, ja, jetzt mal zurück vom Äußerlichen, was ist da passiert?
Naja, es sind im Grunde zwei Geschichten, die hier direkt aufeinander folgen. Nicht? Das eine ist die, können sagen, Verfolgungsgeschichte. Elia flieht in die Wüste und begegnet dann da einem Engel. Und
warum musste er fliehen? Irgendwie historisch
schwierige Zeit. Das war die Auseinandersetzung der verschiedenen Propheten. Das wird hier dann immer sehr martialisch ausgedrückt mit dem Umbringen, mit dem Schwert. Also es war zunächst einmal einfach eine Auseinandersetzung zwischen denen, die eben die Anhänger Baals waren, also sozusagen die alte Religion, und dann Elia, der wirklich stritt für den wahren, den richtigen Gott, den Gott Israels an dieser Stelle.
Von Baal habe ich jetzt zum Beispiel Also,
okay.
Noch nichts
gehört. Ja, irgendwie. Also, okay, das war eine religionspolitische Auseinandersetzung, okay. Würden wir heute mal etwas vorsichtig übersetzen. Und dieser Gang in die Wüste, auch wenn ich das versuche zu übersetzen, niemand in der Bibel sagt, glaube ich, so eindrücklich dieses, ich kann nicht mehr, Gott nimmt mich von dieser Welt weg, er wollte sterben, heißt es auch ausdrücklich. Mhm. Wir würden vielleicht heute sagen, er ist in tiefster Verzweiflung, hat ein Burnout sozusagen, auch will einfach alle Lebensgeister aufgeben und dann kommt dieser Engel am Weg und sagt zweimal, steh auf und iss, du hast einen weiten Weg vor dir. Ich finde, das hat was sehr Unmittelbares, wenn man diese Worte hört, viel tröstlicher,
ja.
Viel stärker auch in dieser Form der Begleitung, viel lebensnäher auch als das, kann es ja eigentlich kaum sein. Das ist immer wieder unsere Erfahrung, auch die eigene Erfahrung, wenn gar nichts mehr geht, wenn die Verzweiflung, wenn die Verstimmung, das Depressive, was auch immer, wirklich überhand nimmt, wenn alles schwarz um einen herum ist und dann ein Mensch, ein anderer einfach sagt, komm, steh auf, hier ist was zu essen.
Ich habe dir erstmal was zu essen gemacht. Das wünscht man sich auf jeden Fall, dass das so ist.
Erstmal das Fenster aufgerissen.
Das ist und wäre dann so toll.
Gar nicht als erstes gefragt, was hast du getan? Und bist du nicht selber schuld? Und jetzt wollen wir aber mal diskutieren. Und wie kannst du es nächstes Mal anders machen oder so? Sondern steh auf und iss. Steh auf und iss. Du hast einen weiten Weg vor dir. Du hast noch eine Aufgabe, Elia. Und die ist nicht zu Ende. Und dann kommt diese zweite Geschichte. Direkt danach, Elia an der Höhle, die Gottesbegegnung. Und deswegen, ich habe ja vorher gesagt, ich liebe diese Stelle so sehr in der Bibel. Es ist eine der wenigen Schilderungen der Begegnung mit Gott, so in diesem, Sie haben eben gesagt, Special Effects im großen Stil. In einer ganz beeindruckenden Weise und es wird in tiefer Weise grundgelegt, Gott ist nicht in den Special Effects. Ja, er ist nicht im Feuer, er ist nicht im Sturm, er ist im, wie heißt es am Ende, jetzt muss ich selber nochmal nachgucken, es kam ein stilles, sanftes Sausen. Wenn man an dieser Stelle in den Originaltext, das ist ja hebräisch ursprünglich, wenn man an dieser Stelle auf den Originaltext guckt, dann steht da, er war in einem verschwebenden Nichts. Es war sozusagen kaum merklich. Ja, es war da, wo wir nichts mehr erwarten und aus diesem Nichts, aus diesem Verschweben, aus dieser Stille kommt Gott. Das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen.
Haben Sie die auch gemacht, wenn Sie sagen, dieser Text bedeutet Ihnen auch persönlich so viel, dass Sie sagen, das ist für mich so diese Geschichte, ich habe noch einen langen Weg vor mir, da ist noch was, steh auf.
Und das ist das eine, was ich vor allem aus der Geschichte in der Tat immer wieder selber erlebt habe, ist da, wo ich mit keiner Gottesbegegnung mehr rechne. Und da, wo sie mir wie kaum greifbar erscheint. Eben nicht im Sturm, nicht im Donner, nicht in der großen Himmelsstimme, sondern da, wo in der Stille lange nichts scheint, da stellt sich Gott ein. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen machen. Ich würde auch das nicht fixieren wollen. Das heißt nicht, dass Gott immer in der Stille spricht oder nur in der Stille spricht oder nur so aus diesem Nichts. Das heißt aber schon, dass in der Regel wir Gott da erleben und entdecken, wo nichts mehr scheint und er, wie die Bibel anfängt, aus dem Nichts Neues schafft. Das erlebt Elia an diesem Punkt auch. Und das ist etwas, was ich für mein Leben auch immer wieder feststellen kann. Der Glaube kommt aus diesem Nichts, so wie Gottes Begegnung übrigens dann im Hinterher. Auch das gehört dazu. Elia verhüllt sein Antlitz mit seinem Mantel, geht hinaus, tritt vor den Eingang der Höhle. Alles andere hat sich vorher da abgespielt. Er kann letztlich auch der Gottesbegegnung immer nur hinterher schauen. Das ist eine Erfahrung, die ganz oft auch in der Bibel erzählt wird und die wir auch selber im Leben haben und die ich auch ganz persönlich immer wieder so hatte und habe. Das kann ich erst hinterher sagen und beschreiben, was da passiert ist. Da gibt es keinen falschen Stolz von mittendrin oder das ist jetzt Gottes Begegnung, das will ich euch mal allen erzählen. Das ist immer hinterher gesehen und damit immer auch etwas für mein Leben gedeutet und dann im Deuten erst sichtbar geworden.
Und würden Sie auch sagen und glauben Sie, dass das jedem Menschen so geht und ergeht, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es Menschen gibt, die regelrecht darauf warten. Wann kommt das jetzt? Wann kann ich das spüren? Wann kann ich die Stimme Gottes hören? Und vielleicht auch gerade daran verzweifeln, weil eben sie das Gefühl haben, da kommt nichts, da ist nichts.
Ich bin ganz weit davon entfernt, irgendetwas zu behaupten, was dann für jeden oder jede gilt an so einer Stelle. Es kann zum Glück auch ganz anders sein. Gott ist das lebendige Leben und der lebendige Gott, der Menschen ganz anders begegnet. Und wenn etwas daraus folgt, was heute die Geschichte erzählt, dann doch hoffentlich der Trost, dass es jedenfalls auch und gerade in solchen Momenten sein kann, gerade da, wo ich nichts mehr erwarte.
Jetzt habe ich heute schon sehr gejammert, von wegen im Stau zu stehen und dabei klar weiß ich sehr wohl, meine Güte, ich habe auch die Bilder vor mir aus der Woche von den Menschen im Gazastreifen, die von einem Ort zum anderen ziehen, von Demonstrationszügen, die durch Istanbul ziehen, von den Menschen, die in der Ukraine auf der Flucht sind, ganz zu schweigen mal. Alle sind auf dem Weg, auf der Suche nach Frieden, auf der Suche nach Zukunft. Das verbindet sie sogar mit unseren Schülerinnen und Schülern, die jetzt zum Teil in Richtung Abitur gehen oder überhaupt im Sommer dann ihre Schullaufbahn beenden. Wir kommen zur Fürbitte.
Gott, wir bitten dich, sei auf unseren Wegen, wo immer wir sind und wie immer es uns gerade geht, ob wir stark sind oder das Gefühl haben, nicht mehr zu können. Wir bitten dich, sei auf unseren Wegen. Wir fühlen uns und diese Welt oft so fern von dir. Wir hören in die Stille. Wir warten. Wir sehen das Elend und fragen nach dir und hoffen auf dich. Du wirst da sein. Du wirst da sein bei den Menschen in der Ukraine und in Gaza, in Israel und bei uns. Du bist das Leben. Du bist der Weg der Gerechtigkeit. Du bist der, der zum Ziel bringt, mit deinem Engel uns und unser Leben. Gott, wir danken dir für unser Leben, für diese Welt, für das Aufbrechen, für die Luft, den Atem, den Duft der Natur, der Blumen, das Neue. Wir schauen danach. Wir danken dir.
Danke Ihnen. Amen. Wenn ich vorhin so etwas flapsig vom Stoßgebet im Stau gesprochen habe, Himmel hilf, was ich wirklich ganz ernsthaft meine und richtig gut finde, richtig schön finde, wenn man das Gefühl hat, da begleitet mich jemand auf meinem Weg, ist an meiner Seite, über mir, unter mir, neben mir, hinter mir und auch vor mir.
Ja. Und sagt auch, steh auf und iss. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, und wie geht es denn aus heute Abend? Das Länderspiel Deutschland gegen Italien. Ich meine, es war ein guter Start.
2-1. Ja, aber Sie wissen ja, ich bin so beim Darts auch. Vorher ist erstmal European Tour. Darts im Moment in Göttingen.
Aha.
Und Martin Schindler ist der einzige von den Deutschen, der noch im Turnier ist, hat sich gestern durchgesetzt, ganz stark, gegen einen der ganz Großen, gegen Johnny Clayton. Und jetzt ist das Spiel heute für 15.30 Uhr angesetzt. Das ist also noch vor dem Länderspiel. Ja. Das ist die nächste Runde, die Martin Schindler nachher überstehen muss, gegen Gary Anderson, einen früheren Weltmeister. Also
ich weiß es mir jetzt, nach, was
ich bin Sie da Pfeile werfen.
Ich merke ja. Bullseye hier.
Absolut. Also heute Nachmittag und dann, wenn es gut geht, auch noch heute Abend, dann wird es ein bisschen eine Konkurrenz zum Fußball-Länderspiel, wenn Schindler weiterkommt. Da ist alles Im Moment ist ja eigentlich ist ja Darts immer auf der Insel, ja. Aber ab und zu gibt es ein paar Termine in Deutschland und der jetzt an diesem Wochenende ist in Göttingen.
Ah, okay.
Ja, ja, ja.
Oh, ich merke schon, da sind Sie ja voll im Geschäft. Na, ich habe die Namen jetzt schon wieder vergessen, die Sie gerade genannt haben.
Martin Schindler kommt übrigens hier ganz aus der Nähe von Berlin.
Ja. Und dennoch, wie ist Ihr Tipp Deutschland gegen Italien?
Na, ich denke, heute Abend wird es noch ein 2-1 geben. Einfach das gleiche Ergebnis, allerdings auch mit demselben Sieger. Und dann sind wir sehr gespannt aufs Halbfinale, oder?
Das sowieso. Ich tippe auf Elfmeterschießen.
Oh.
Ja, das ist zu mir leid. Ich mag das auch nicht, das ist viel zu spannend für mich. Aber weil es muss ja ein Sieger her, ne? Also es ist ja
Elfmeterschießen.
So. Elfmeterschießen. Ich glaube 2-1, aber dann vielleicht eben nach der regulären Spielzeit die Italiener und dann Elfmeterschießen. Dann aber, ich setze voll auf Deutschland
nach wie vor. Also da will ich jetzt gar nicht mehr mit Ihnen drüber diskutieren, da wollen wir jetzt lieber die Kerzen anmachen.
Ja, 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 ja. Und den Kuchen anschneiden.
Also, so ist es.
Die Streichhölzer sind dabei und Sie machen sich auch einen genüsslichen Sonntag und eine sehr schöne und friedvolle Woche
wünsche ich. Ja, eine gesegnete Woche wünsche ich auch Ihnen mit viel Licht und viel Freude.